back the club.
Podcast. Willkommen zur fünften Diskussionsrunde in Sebakti Club mit dem Thema Zu viel Tempo vom 11. Juni 2011 in Hannover.
Und zwar haben wir uns überlegt für dieses Mal das Thema Zu viel Tempo zu wählen. Wir fanden das beide, oder drei finden das sehr spannend, das Thema, weil es auch, denke ich mal, so einen Zeitgeist trifft. Und man merkt ja, dass wir heutzutage, ich weiß nicht, wie das in eurem Leben ist, da können wir ja auch gleich nochmal hören, aber ich zumindest merke, dass da schon so ein gewisser Tempoanstieg vonstatten geht und auch gerade was der Informationsaustausch, was den Informationsaustausch betrifft, dass da doch auch inzwischen durch anhand verschiedenster Portale, Facebook, Google und Co. ein rasantes Tempo an den Tag gelegt wird, wie Informationen von A nach B gelangen. Aber man merkt auch wiederum, dass dieses Wissen oder dieses Tempo oder diese Informationen, die dann zu einem gelangen, nicht gerade von einer wirklichen Tiefe sind. Und ja, dass die Gesellschaft sich da auch in dieser Form sehr verändert hat, was auch die Wissensaneignung betrifft. Dann werden schnell Headlines auf Spiegel Online gelesen, der Artikel schon vielleicht gar nicht mehr, sondern nur die Überschrift oder vielleicht auch die vier Zeilen, die dann da stehen oder bei Zeit.de oder so oder bei Bild.de, wo auch immer man da ist. Ja, da muss man auch, bei Bild.de muss man zum Glück auch beim ganzen Artikel nicht so viel sehen. Das ist auch, die haben dafür schön viel Bilder. Das ist natürlich auch ganz gut. Also vielleicht haben die den Zeitgeist ein bisschen aufgegriffen. Ja, aber auch so Krankheiten wie Burnout und so weiter, Erschöpfungszustände, auch vielleicht dann Auswirkungen von diesem rasanten Tempo, dass man, dem wir auch leben, dieser beschleunigten Welt, dass das auch Auswirkungen sein können. Und ich habe überlegt, dass ich mal den Parm Schreer, der hat sich darauf vorbereitet, ein wenig befrage. Und da habe ich gleich die erste Frage an dich, Parm Schreer. Hast du persönlich das Gefühl, dass das Leben in der heutigen Zeit immer schneller geworden ist? Und wenn ja, was sind denn deiner Meinung nach die Auswirkungen?
Ja, also die erste Frage muss ich mit einem klaren Ja beantworten. Wenn man so zurückblickt auf sein unglaublich langes Leben, also die Jahre, die man schon gelebt hat, muss ich doch einen Unterschied feststellen. Sagen wir mal, vor 20 Jahren hat man einen Brief alle zwei Wochen bekommen. Da gab es dann so eine Brieffreundschaft, da wurden extra Inserate in Zeitschriften abgedruckt zu meiner Zeit, als ich so Teenager war. Und dann fragte jemand aus Spanien oder aus Amerika, ob man nicht an einem Briefaustausch Interesse hätte. Und dann, wenn man so einer Brieffreundschaft dann nachgekommen ist, dann hat man vielleicht einmal im Monat Post bekommen. So, heute klicken wir morgens den Computer an und wenn wir Glück oder Pech haben, je nachdem, wie man es betrachten möchte, dann hat man schon 20 E-Mails bekommen und kann die auch in rasanter Geschwindigkeit beantworten. Und wenn man Pech oder Glück hat, kriegt man noch am selben Tag, vielleicht eine Stunde später schon die Antworten. Und dann kommt bei mir persönlich immer der Zeitpunkt, wo ich dann merke, oh, das wird mir jetzt doch alles ein bisschen zu schnell. Jetzt habe ich schon von derselben Person heute zwei E-Mails bekommen. Ja, dann merkt man, wie der ganze der normale Tagesrhythmus doch aus den Rudern gerät. Und man stellt sich die Frage, hat das wirklich noch was mit dem echten Leben zu tun? Und da wird ich habe vor ein paar Wochen ein schönes bildliches Beispiel gegeben, was unsere Situation sehr schön beschreibt, wie ich finde. Das Beispiel von einem Rennboot. Wir kennen alle diese Rennboote, die mit Karacho über das Wasser fahren. Und wenn man das so beobachtet, wir zum Beispiel, Holger und ich, wir wohnen 300 Meter von der Weser entfernt. Und gerade jetzt zu der schönen Jahreszeit, da kann man oft beobachten, wie so Leute mit schnellen Motorbooten die Weser entlang rasen. Und manchmal ist es so, das haben wir alle, habt ihr auch alle schon gesehen, dann sieht man manchmal nur noch, wie die Schraube des Motors im Wasser ist und das ganze Boot hebt sich für einige Sekunden oder für einige Bruchteile einer Sekunde, hebt es sich völlig aus dem Wasser. Genauso wird dieses Beispiel auf unseren Alltag übertragen. Wenn wir langsam alles bedachtsam tun, dann sind wir tief im Wasser, tief in der Substanz. Und da kann uns auch nichts groß ins Wanken bringen. Steigt dieses Tempo jedoch an, immer schneller und schneller, wie in diesem Beispiel von dem Motorboot, dann führt das nicht nur dazu, dass das Boot irgendwann seinen Kontakt zur Wasseroberfläche verliert, sondern es kann sogar passieren, dass dieses Boot von vorne so viel Wind und Auftrieb bekommt, dass dieses Boot, das ist also tatsächlich schon passiert, dass dieses Boot vorne überschlägt und dann purzeln die ganzen Passagiere durch die Luft und wenn man Pech hat, fällt dann das ganze 200 Kilo Boot oder wie schwer die sind, wahrscheinlich noch viel schwerer, direkt auf den Kopf. Also eine recht lebensgefährliche Angelegenheit. Ja, und unser Leben in der heutigen Zeit mit dieser ganzen Geschwindigkeit, über die wir jetzt gerade sprechen, das kann irgendwann auch dazu führen, dass wir irgendwann mal völlig den Kontakt mit dem echten Leben verlieren. Und viele Leute heutzutage, viele Gesellschaftsforscher, die fragen sich schon, wo soll das noch alles hinführen? Und auch normale Menschen stellen sich zunehmend diese Frage, das geht mir alles viel zu schnell. Und gerade für einen Spiritualisten, der macht sich dann auch Gedanken, weil er merkt, auch das spirituelle Leben leidet darunter durch dieses Tempo. Ich weiß nicht, ob ihr das bestätigen könnt, ob ihr das auch so empfindet.
Das wäre ja vielleicht jetzt auch mal ein ganz, ganz guter Moment, mal so ein Meinungsbild, mal ein kurzes Meinungsbild hier aus dem Publikum mal zu hören. Und zwar mit der Frage, merkt ihr so eine Beschleunigung? Und wenn ja, hat das dann irgendwelche Auswirkungen auch auf euer Leben?
Was ich merke, ist, dass es tierisch schwierig ist, sich da auszuklinken, auch unter den Votis halt. Das ist ja das Ding, dass das eben auch bei uns ist. Ich habe bis vor 3-4 Monaten noch nicht mal einen Laptop gehabt, ich habe auch kein Handy hin und her und so weiter, aber du fällst raus. Das ist ein großes Problem. Das heißt, du fällst also aus dieser Kommunikationsstruktur heraus und dann ist es so, ja gut, dann wird es schwierig, mit den Leuten weiter zu kommunizieren, auch eben unter die Votis. Das ist so ein Punkt bei der Sache. Hm.
Also ich merke das daran, dass jetzt schon wieder, dass wir erst den ersten hatten und jetzt ist schon wieder der 10.
Das ist rasant, das Leben so rasant voranschreitet.
Und ansonsten habe ich auch einen Computer und ich kriege auch ganz schön viel. Aber ich gehe einfach nur einmal eine Woche rein, eine Woche rein. Und dann beantworte ich oder nicht. Ne? Und ich habe dann manchmal auch 198 unbeantwortete E-Mails, also die ich einfach nicht aufgemacht habe. Und ich meine, Ich meine das ja nicht böse, das weiß eigentlich jeder. Und ich bin eben, ich sag's auch, ich bin eher so die Müßiggängerin. So. Mhm. Und im Großen und Ganzen kann man da so, denke ich, also, dann einfach nicht auch.
Ich habe irgendwann gemerkt, ich kann mich nur gefühlsmäßig voranbewegen, also aufs körpereigenen Tempo. Wenn ich schneller irgendwo hinfliege, dann muss ich mich akklimatisieren eine Woche lang, dann habe ich Probleme im Körper. Wenn ich das nachrechne, dann wäre ich mit dem Schiff gefahren, dann wäre ich gleich stimmig da, dann brauchte ich mich nicht akklimatisieren.
Du meinst jetzt beim Reisen sozusagen?
Ja, das nützt gar nichts, nicht dieses schnelle Vorankommen. Mhm. Es gibt immer körperliche Probleme, die ja selber auch gemerkt hast.
Das ist wahr. Ja, auch das Reisen wird schneller. Ne? Manchmal auch Flüge kosten ja auch fast nichts mehr. Und alles im komischen Verhältnis. Ja, ich habe das mal im Internet nachgeguckt, dachte ich mal, zur Beschleunigung. Und da habe ich doch einiges gefunden. Ich wollte mal wissen, was kann man gegen Beschleunigung tun? Und wollte mal hören, was machen die Leute so gegen Beschleunigung. Und da kommt mir natürlich das Wort Entschleunigung. Erstmal, es liegt ja nahe, dass man das Wort Entschleunigung in Google mal eintippt. Und da habe ich tatsächlich gefunden, dass es ich glaube, das kommt aus Österreich, sogar einen Verein gibt zur Entschleunigung der Zeit. Der die Zeit entschleunigen möchte. Das finde ich... fand ich ganz lustig und ich habe mir das mal angeguckt. Und da kann man auch Mitglied werden. Es gibt schon 1000 Mitglieder bei diesem Verein. Und ja, und der Verein
war ein rasanter Zuwachs.
Ein rasanter Zuwachs. Ein beschleunigter Zuwachs an Leuten, die da bei diesem Verein Mitglied werden. Ja, also wie gesagt, es gibt diesen Verein, aber es gibt auch dann andere Möglichkeiten, aber der Verein schlägt das dann auch vor. Dann kommen dann so Schlagwörter wie das Downshifting, also so dieses Runterschalten wie beim Auto. Also wenn man mal einen Gang runterschaltet, wird das Auto ja auch automatisch langsamer. Dann kam nächstes Schlagwort, es gibt wohl auch darüber Bücher, das nennt sich dann Simple Life. Und zwar, dass das Leben asketischer und simpler gestalten. Oder das sogenannte Slowing Down, also bewussten Entschleunigung des Lebens. Und da steht dann auch auf dieser Homepage dann sowas wie, ja, Konsumverzicht oder den Konsum runterzufahren, weniger zu arbeiten, dadurch natürlich auch weniger Geld zu haben. Aber auch ein einfacheres Leben wird vorgeschlagen, würde dieser Entschleunigung zugutekommen. Aber jetzt sind wir ja natürlich auch in so einer Gesellschaft, in der wir ja auch, ich nehme mich da nicht aus, muss ich ehrlich sagen, auch in so einer gewissen Konsumhaltung ja auch drinstecken. Das heißt, ich gucke mir dann auch irgendwas mal an, Film oder so, oder keine Ahnung, ich surfe im Internet oder so, mache ich ja auch, also so ist das ja nicht. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass diese Konsumhaltung schon mehr geworden ist. Also ich bin ja auch Lehrer und ich sehe das bei meinen Schülern echt mal ganz gut. Das schon kann ich beobachten. Ich weiß nicht, ob das weit stimmt oder ob man das jetzt als allgemeine Regel auffassen kann, dass die Schüler passiver geworden sind dadurch, durch diese Konsumhaltung. Also eine gewisse passive Grundhaltung auch da ist. So ein bisschen Entertainment erwarten, dass ich dann da vorne rumhampel, sie dann beschäftige und sie möglichst wenig selbst machen müssen. Und ja, und durch diese passive Grundhaltung wird man ja auch bequem und auch gerade Information oder Wissen muss immer so leicht bekömmlich und verdaulich in kleinen Dosen verpasst werden. Also sich mit einem Thema tiefer beschäftigen ist auch immer ein bisschen schwieriger. Und dann frage ich mich mit so einer Grundhaltung, in der wir jetzt natürlich auch so gesellschaftlich uns jetzt befinden. Wie gesagt, ich nehme mich da jetzt auch nicht aus. Also ich gucke auch mal, ich habe das ja jetzt auch gemacht, die Schlagwörter mal nachgeguckt. In kurzen, kleinen, verdaulichen Happen habe ich mir mal durchgelesen, was Downshifting ist. Da habe ich mir jetzt kein Buch zugekauft, sondern habe das jetzt auch mal in so einer Konsumhaltung gemacht. Aber da frage ich mich, dann auch gerade auch mal Paramshriya, wenn man jetzt sagt, okay, wir haben jetzt mehr Zeit, wir entschleunigen unser Leben, kann denn allein diese dazugewonnene Zeit denn automatisch auch zu höherer Lebensqualität führen?
Es geht ja um das Denken. Wenn wir viele Informationen in kurzer Zeit erhalten, dann denken wir zwar schnell, wir müssen halt diese Informationen irgendwie aufnehmen, aber das tiefe Denken geht verloren. Du hattest mich ja vorhin gefragt, ob es dort auch praktische Symptome gibt, wie man das wahrnimmt, wenn ich mich richtig erinnere. Nehmen wir zum Beispiel die Art und Weise, wie Menschen mit Tieren umgehen. Da gibt es Leute, die haben auf ihrem Sofa einen Hund, den streicheln sie und verwöhnen sie. Und 10 Minuten später ruft jemand Essen und dann essen sie ein anderes Tier mit Messer und Gabel auf und denken, dass dies die natürlichste und selbstverständlichste Sache der Welt sei. Das alleine ist schon ziemlich bemerkenswert, wenn man sich das mal so aus einer Distanz anschaut. Wenn man dann solche Menschen fragt, wie sich das denn vereinbaren lässt, wie man denn das eine Tier verwöhnen kann und streicheln kann und lieben kann und mit ins Bettchen nehmen kann und auf der anderen Seite ein anderes Tier in das Schlachthaus schickt, ja, dann, die gucken einen an, als würde man die verrückteste Frage der Welt stellen. Ich habe diese Frage neulich jemanden in meinem Verwandtenkreis gestellt und nach 2 Sekunden Überlegzeit kam die Antwort, naja, das wurde doch schon immer so gemacht. Das war doch schon immer so in Deutschland. Und damit war das Thema dann abgehakt. Und da habe ich mich auch gefragt, findet hier wirklich noch tiefes Denken statt? Da gab es einen Landwirtschaftsminister, der hat neulich in einer Talkshow, die hieß Hart aber fair, der hat gesagt, der Grund dafür ist, das eine sind Nutztiere und das andere sind Haustiere. Und das war für ihn die Begründung. Und die andere Fraktion, es gab dann noch die vegetarische Fraktion, die war nicht in der Lage, dieses Argument in Frage zu stellen. Wo man doch ganz einfach fragen könnte, ja, wer entscheidet das denn? Ich habe neulich eine skurrile Dokumentation gesehen, im Fernsehen auch, in Arizona oder irgendwo in Westamerika gibt es so ein Sumpfgebiet. Arizona ist, glaube ich, mehr so Wüste.
Florida.
Auf jeden Fall Sumpfgebiet. Und über diesen Sumpf, über einen dieser Sümpfe fliegen Tausende von Fliegen. Und da kam ein genialer Geschäftsmann auf die Idee, warum lassen wir diese ganzen Fliegen hier einfach so durch die Gegend fliegen? Und kam auf eine brillante Idee. Die haben so ein feines Netz über diesen ganzen sumpfigen Teich geworfen. Und dann haben sich diese Tausenden von Fliegen in dem Gewebe verfangen. Und dann haben sie halt gewartet, bis die Fliegen alle tot waren, haben dieses Netz eingerollt und aus den Fliegen so Wurst gemacht. Und die Fliegen, also diese Wurst wird so als Delikatesse jetzt verkauft. So. Da hat einfach jemand entschieden, das sind jetzt Nutztiere oder Nutzinsekten. Und die Leute, wenn sie dann so eine Antwort hören, ja, das sind jetzt Nutzinsekten, sind nicht in der Lage, das zu hinterfragen, was die Begründung, was die wirklich tiefe Begründung ist und wieso jemand das so entscheiden kann. Das finde ich ist ein ganz praktisches Kennzeichen, dafür, wie sehr die Menschen heutzutage aufgehört haben, in der Tiefe philosophisch auch nachzudenken. Sprich, wer ist eigentlich die, oder wer oder was ist die Ursache von unserem Leben? Was ist der Sinn oder was ist das Ziel? Können wir mit der Natur und mit unseren Mitmenschen und Mitbewohnern, auch die Tiere und so weiter, können wir mit denen eigentlich so umgehen, wie wir das jetzt tun? Und weil das eben nicht passiert, müssen wir das alles erleben, müssen wir Zeuge von dieser ganzen Umweltverschmutzung sein. Es gibt mittlerweile im Pazifik eine Müllinsel, die ist so groß wie das Dreifache von Deutschland. Die schwimmt da irgendwo so mitten im Pazifik. Und man könnte so viele andere Dinge aufzählen, die man alleine in den letzten 12 Monaten miterlebt hat, dass da Öl raussprudelt zu Millionen von Tonnen im mexikanischen Golf oder dass Atomkraftwerke in die Luft fliegen. Könnte man jetzt eine ganze Bhakti-Club-Session mit.
Darf ich dich doch noch mal ganz kurz unterbrechen?
Besser, ja.
Weil es driftet so ein bisschen ab. Ich würde gerne mal auf meine Frage zurückkommen, die noch nicht so richtig beantwortet wurde. Und zwar, jetzt mal wieder ganz konkret, von diesen ganzen Naturkatastrophen aufs eigene Leben. Entschleunigung, wir sind ja beim Thema Tempo, ne? Zu viel Tempo. Du meinst ja klar, das sind jetzt so Merkmale der Gesellschaft, dass jetzt nicht mehr so viel in die Tiefe gegangen wird. Aber jetzt mal so ganz praktisch für sich selbst. Kann nur, dass man sein Leben entschleunigt, also man hat mehr Zeit, zu höherer Lebensqualität führen? Oder denkst du, weil man könnte ja jetzt, wenn man viel Zeit hat, auch den ganzen Tag vom Fernseher verbringen. Jetzt mal so ganz pragmatisch gesagt. So. Und heißt das, dass man dann auch gleichzeitig höhere Lebensqualität hat? Oder würdest du das in Frage stellen? Also so eine reine formale Entschleunigung? Oder sollte diese Zeit, die dazu gewonnen wird, auch mit Inhalt gefüllt werden? Um es jetzt mal so ganz platt zu fragen.
Hört sich fast schon wie eine rhetorische Frage. Ja. Auf jeden Fall.
Um den Ball jetzt mal zuzuspielen.
Genau, danke, dass ich nicht wieder in Naturkatastrophen und Endzeit-Szenarien abdrifte. Natürlich brauchen wir auch Zeit, um überhaupt zur Besinnung zu kommen. Selbst Krishna in der Bhagavad Gita sagt, dass man, ich habe hier diesen Vers mal direkt aufgeschlagen. Da sagt Krishna zu Arjuna, es geht eigentlich mehr oder weniger auch um dieses Thema, da sagt Krishna zu Arjuna, O Arjuna, nadyashnatastu yogosti nachaikantam anasnatam nachatisvapna shilasya jagrato naiva chajuna. O Arjuna, es ist nicht möglich, ein Yogi zu werden, wenn man zu viel isst oder zu wenig isst, wenn man zu viel schläft oder nicht genug schläft. Wer in seinen Gewohnheiten des Essens, Schlafens, Entspannens und Arbeitens maßvoll ist, kann alle materiellen Leiden lindern, indem er das Yoga-System praktiziert. Wenn der Yogi durch das Praktizieren von Yoga die Tätigkeiten seines Geistes zügelt und sich auf die Ebene der Transzendenz erhebt, frei von materiellen Wünschen, sagt man von ihm, er sei in Yoga verankert. So wie ein Licht an einem windstillen Ort nicht flackert, bleibt auch der Transzendentalist, dessen Geist beherrscht ist, in seiner Meditation über das Transzendentale Selbst immer stetig. Es geht auch noch weiter zu diesem Thema. Aber hier wird, glaube ich, schon sehr schön deutlich, dass diese Diskussion sogar schon vor 5000 Jahren in irgendeiner Weise stattgefunden hat, dass die Menschen mit so vielen materiellen Einflüssen zu tun hatten und festgestellt haben, ich kann mich ja gar nicht mehr auf das Selbst konzentrieren und somit nicht auf höhere Ziele. Und da sagt Krishna, also ich möchte hier mal nicht selber antworten, weil oft ist es so, dass Menschen aus sich selbst heraus keine wirklich tiefen Antworten haben, sondern nur durch das Heranziehen von höheren Quellen, wie zum Beispiel die vedischen Schriften, können wir sehr interessante Informationen bekommen, wie zum Beispiel aus der Bhagavad Gita. Und da sagt Krishna eben auch, dass man sich auch Zeit zum Entspannen nehmen muss. Genauso müssen wir auch uns Zeit zum Entspannen nehmen. Wir können nicht nur arbeiten, wir können auch nicht nur schlafen oder nur essen, sondern es muss auch eine Phase geben, wie man so schön sagt, die Seele muss mal baumeln oder wie die Jugendsprache es sagt, man muss auch mal ein bisschen chillen. Die Frage ist natürlich, und darauf willst du vielleicht ein bisschen hinaus, die entscheidende Frage, und die wird heute auch wenig diskutiert oder darüber wird wenig nachgedacht, wie entspannen wir uns? Wie chillen wir? Wie lassen wir die Seele baumeln? Tun wir das so mit dem, ich glaube, das nennt sich Alpha-Bewusstsein? Dass man so vor dem Fernseher sitzt, und wir kennen das alle, an irgendeinem Punkt, da sitzt man völlig apathisch und sieht sich in einer Stunde 346 Werbeclips an und merkt gar nicht, wie man beeinflusst wird. So, das ist natürlich sehr wichtig, dass man sich als Mensch auch die Zeit nimmt, sich zu fragen, wie nutze ich diese Freizeit richtig. Und da sagen uns die vedischen Schriften, geben uns da gute Empfehlungen, was wir tun können. Und eigentlich dieser Bhakti Club ist eigentlich auch wir wollen dadurch für uns selbst und für Menschen, denen das auch interessiert, eine Möglichkeit schaffen, Freizeit sinnvoll zu verwenden. Mich persönlich würde mal interessieren, wenn ich mal den Moderator-Job kurz einfach übernehmen darf für ein paar Sekunden. Was tut ihr so, um zu entschleunigen? Wie nutzt ihr eure Chill-Out-Phase?
Gut, ja. Also ich habe zwar Fernseher, Computer, den ganzen Krempel irgendwie zu Hause stehen. Aber ich nutze natürlich das Internet, aber auch einfach auch hier, um untereinander auch in Kontakt zu bleiben, wenn alle drin sind. Der Fernseher ist mittlerweile ein Deko-Objekt. Könnte ich im Grunde mal ausschlachten, ein schönes Bild reinstellen, rein, mir das jeden Tag einfach damit. Hey, geil. Ja, ich glaube, ich werde es auch tatsächlich irgendwas tun. Einfach ein klares Glas, weil dann kommt ein Bild von Krishna rein oder die Bhagavad Gita wird da reingestellt, ein schönes kleines Lämpchen, und dann gucke ich mir das an. Also es ist mittlerweile einfach so, dass ich, wie du da sagst, mit diesen vielen Werbeblöcken, da platzt mir der Kopf, wenn ich mir das gucke. Das ist einfach so, und das halten die Menschen für Entspannung. Die kommen nach Hause, schalten den Fernseher ein und ziehen sich das rein, denken, ich schalte dabei ab. Dabei werden sie dadurch eigentlich noch mehr gelenkt. Die rennen am nächsten Tag oder nächste Woche oder nächsten Monat in den nächsten Laden und kaufen sich das Samsung, weiß der Geier was für ein geiles Telefon, weil sie es unbedingt haben müssen. Ich habe halt irgendwann wieder runtergeschraubt. Gesagt, nee, ich lasse das jetzt mal weg. Diesen ganzen beeinflussenden Krempel auch um mich herum. Also sehe ich irgendwo eine neue Werbung. Klar, man sieht es, man nimmt es kurz wahr, aber ich ziehe es mir nicht rein. Und ich schreibe ja auch so meine Texte, weil ich ja mit der Band Musik mache. Mittlerweile auch in Deutsch, um es halt eben
der breiteren Masse hier noch zugänglich zu machen. Und ich glaube, ich habe Pia irgendwann vor kurzem meinen Text rübergeschickt, den ich geschrieben habe. Und da geht es eigentlich genau um das Thema. Sich letztendlich, also wenn man jetzt näher darüber nachdenkt, also ich komme jetzt gerade auf den Gedanken, dass es eigentlich damit auch zusammenhängt, eben sich zu entschuldigen. Zu sagen, ja, ich nehme das alles wahr, diese ganzen auch Umweltkatastrophen, Kriege, Hunger am anderen Ende der Welt, das ist jetzt gerade tatsächlich eine Textpassage. Und wenn ich will, dann hält die Welt den Atem an. Das heißt, ich nehme mich zurück, setze mich hin in die Ruhe und halte mal die Luft an und lasse die Welt stillstehen. Und da komme ich dann in diese transzendentale Phase, wo ich das alles viel klarer sehe, rausgehen kann und das auch mitteilen kann. Das ist meine Art und Weise, mich persönlich zu entschuldigen, auch im Schreiben. Ja,
schön.
Mir fiel zum Entschleunigen noch was ein vorhin. Du hast so diesen Aspekt angenommen, du sagst, dass du so im Internet ein bisschen gesurft hattest, in Bezug auf Entschleunigen und Beschleunigen. Und da fiel mir so etwas ein. Und zwar hatte ich irgendwann mal Pilates gemacht. Und PMR, progressives Muskelrelaxen. Mhm. Und PMR ist, und das ist super klasse, weil im Endeffekt lernst du in dem Moment, deinen Körper auf 100% anzuspannen, weil wir sind ja meistens total unter Spannung. Wir müssen alles erledigen, hochkonzentriert sein. Wahrscheinlich Mütter sind da noch wahrscheinlich ein bisschen mehr gefordert als wir Männer. Und dementsprechend lernst du in dem Moment, wenn du angespannt bist und angespannt in eine Situation zu gehen, das zu kompensieren oder halt auch wirklich dich runterzuholen, indem du nämlich auf die Phasen runtergehst, 50, 60, 40, 30 und immer wieder diese Zwischenphasen, sodass du lernst, jetzt bin ich auf 100%, aber ich brauche nicht auf 100% zu sein und ich komme runter. So, und das ist eine ganz einfache, simple Übung, die man so in seinem Alltag auch machen kann. Und was mir so noch irgendwie auffiel, ist, du sprachst über deine Schule. Einige Länder, komischerweise, dass es Deutschland nicht macht, sind da wesentlich fortschrittlicher als wir. Dänemark zum Beispiel, Schweden, Griechenland, England, Spanien haben zum Beispiel die Werbeblöcke bis zu einer bestimmten Uhrzeit für Kinder komplett aus dem Fernsehen rausgenommen, um halt einfach diesen Einfluss, weil sie merken, dass sie diesen ganzen materiellen Einfluss nicht mehr Herr werden und ihre Kinder sich nur noch über diesen Status identifizieren. Ich habe mein iPod, ich habe ein Handy oder sonst irgendwas und dementsprechend mit ihren Kindern oder von ihren Kindern auch konditioniert werden, diese Dinge zu kaufen. Also sprich nicht mehr, dass es andersrum ist, dass du als erwachsener Elternteil die Autorität ausstrahlst, sondern dass es andersherum ist. Die Kinder üben so eine große Wirkung auf die Eltern aus durch. Und da ist die Frage, wie kann man entschleunigen? Und da war vorhin der Aspekt, ja, zurücknehmen, weniger materielle Dinge sich anhäufen und ein bisschen mehr sich wieder auf sich zu besinnen und nicht mehr diesen ganzen Hype hinterher zu rennen. Weil die Frage ist ja, wie gehen wir mit unseren Ressourcen um? Jede Woche einen neuen Laptop, jede Woche Neuerscheinungen von irgendwelchen Handys. Diese alten Handys, die wieder in die dritte Welt gehen, wo kleine Kinder in China jetzt mit die Maschinen rauslösen, da ist die Frage halt, ja, wollen die Menschen das wirklich für sich, diese Entschleunigung? Weil ich habe das Gefühl, eigentlich nicht. Wie du vorhin auch schon sagtest, sie wollen das eigentlich, sie wollen genießen. Viele Freunde bei mir auch kompensieren eigentlich ihren Alltag, sprich Schule, Arbeit, alleinerziehende Mamis, die nach diesen Einheiten ihrer Tätigkeit am besten raus auf eine Party, Drogen konsumieren und dann eigentlich aus dieser Realität zu entfliehen. Und das fällt mir immer mehr auf, dass unsere Welt sich nicht, das war gestern so der Gedanke, weil du postest es nämlich was auf Facebook, und zwar entschleunigen. Oder um so ein paar Freunde von ihnen zu inspirieren, kommt doch auch hierher. So, um mal ein bisschen aus dieser Realität rauszukommen, etwas zu entschleunigen. Und da fiel mir so ein, ja, schon skurril. Man fordert eigentlich heute Menschen auf, sich zu entschleunigen, aber ein großer Teil, ein Groll der Gesellschaft beschleunigt sich eigentlich eher durch den Konsum. Vielleicht auch illegale Substanzen, Medikamente, Ritalin, sonstige Dinge, ne? Burnout-Syndrom, wie du geschrieben hast, sind ja alles Symptome, Konditionierungen aufgrund von Erziehungen, gesellschaftlichen Strukturen, Konzepten, Dogmen, all diese ganzen Dinge, das beschreibt der Körper halt wunderbar. In seiner Erläuterung war die Evaluation halt auch.
frage mich, wie man Zeit gewinnen kann.
Zeit gewinnen?
Ja, wie man soll das gehen? Man muss älter werden. Man muss älter werden. Das ist
älter werden?
Das ist natürlich eine oberflächliche Betrachtungsweise, weil es kann ja auch sein, dass man im Geist, das hat was, sicherlich was mit dem Geist zu tun.
Okay.
Ob der Geist ruhig ist, in einer ruhigen, Verfassung. Ja? Ich kann auch schnell arbeiten, wenn ich zum Beispiel arbeiten muss, aber wenn ich einen ruhigen, stabilen Geist habe, dann bringt mir diese Arbeit. Und ein anderer, der unstetigen Geist hat und der verwirrt ist auch durch die Umstände der Zeit, der leistet vielleicht gar nicht so viel und ist ständig unter Strom. Ja, es gibt so Leute, da merkt man, die sind einfach unangenehm, die stehen ständig irgendwie so unter Strom und leisten eigentlich doch nichts. Und dann gibt es so den ruhigen Menschen, der eine ruhige Ausstrahlung hat und trotzdem alles auf die Reihe bekommt. Das heißt, es ist auch eine Frage der Konstitution, wie man geistig konstituiert ist. Und da muss ich jetzt zu mir sagen, ich bin da jetzt nicht das beste Beispiel für, beobachte das auch nur von außen. Um mich selbst mache ich mir jetzt nicht die größten Sorgen, was dieses Thema angeht, weil ich ja schon meine materiellen Wünsche und Bedürfnisse zurückgestellt habe. Oder ich bin auch schon etwas älter und habe auch Gott sei Dank, das muss ich noch erwähnen, mal irgendwann das Krishna-Bewusstsein kennengelernt. Das heißt, mein Interesse, ich habe ein anderes Interesse bekommen, Interesse an Gott, Interesse an Krishna und weiß auch schon einiges darüber und habe ein Ziel, ein Lebensziel, habe Antworten auf meine Fragen. Ich muss mich nicht irgendwo ablenken, nur weil ich mich unwohl fühle. Wie viele Menschen, die kommen von der Arbeit und fühlen sich trotzdem unwohl, müssen sich schnell ablenken. Also um mir selbst mache ich mir nicht die größten Sorgen, sondern ich beobachte aber auch, dass das um mich herum in dieser Gesellschaft hier, wo ich lebe, in Deutschland oder wenn ich Fernseher anmache, dann sehe ich es woanders ja auch, dass eher noch schneller wird, dass es eher noch schlimmer wird. Ja? Insbesondere auch durch die modernen Erfindungen. Die modernen Erfindungen sind ja schön, ich finde das toll, dass ich ein Handy habe oder dass ich im Internet eine Überweisung machen kann und dass alles so einfach ist. Das sind aber nur die positiven Seiten. Aber die Menschen, also ich will ein Beispiel bringen, dann kann ich es von den Tausend bringen. Ich selber fahre jetzt nicht in einen Erholungsurlaub, aber ich irgendwie was da keine Zeit und auch keine Lust dazu habe. Ich habe noch eine kleine Familie, die fahren schon mal weg. Aber es kommt nicht so vor wie bei anderen aus meiner Verwandtschaft, die ich kenne. Die fahren eine Woche in Urlaub. Die haben ganz wenig Zeit. Die nehmen eine Woche Urlaub. Dann fahren die auf ein Kreuzfahrtschiff. Eine Woche. Ich meine, da muss man erstmal hinkommen und wieder zurückkommen. Und in der Zeit haben die 10 Städte besucht und sehen völlig unerholt aus. Total fertig. Und dann erzählen die dann noch, wie gut das Essen da war. Und dann war da noch ein Event und dann war da nachts noch eine Veranstaltung. Also, da sage ich denen jetzt nicht zu, weil was soll ich denen dazu sagen? Das ist totaler Blödsinn. Aber sowas passiert. Das ist die Gesellschaft. Man muss den auch aus finanziellen Gründen und aus zeitlichen Gründen, muss das innerhalb einer Woche muss dann Urlaub durchgezogen werden. Nehmen das ja natürlich keinen Urlaub. Also das verstehe ich nicht. Also
guter Punkt.
Das müssen die Menschen doch selber mal irgendwie merken, dass das nicht geht.
Also Freizeitstress sozusagen als neuer, als neuer Stressfaktor, als Beschleunigung in der Freizeit.
Die müssen auch am Wochenende so viele Sachen durchziehen. Das schaffen die Menschen gar nicht. Ja, die haben
es halt nicht. Aber Olaf Vater hatte, glaube ich, noch eine Frage. Schaffen
das nicht, was sie kommen montags zur Arbeit.
Was sind ganz fertig, ne? Und ganz kurz machen wir gleich kam. Aber vielleicht nochmal Olafs Punkt zu Ende. Du hast gesagt, also ich habe es nämlich nicht ganz verstanden, was du da meintest, wie man die Zeit.
Du fragtest Bach und Schwer vorhin, wie man Zeit gewinnen kann.
Ja.
Und das kreist bei mir jetzt immer wieder durch die Birne, die ganze Zeit.
über. Der Tag besteht aus 24 Stunden, sage ich jetzt mal so, und die Frage steht auch eher an, wie fülle ich diese 24 Stunden, in welchem Rhythmus, was ist notwendig zu tun und was ist weniger notwendig. Und dann kommen nämlich die Aspekte, die er auch gerade reingebracht hat, bin ich ein Hektiker, muss ich dasselbe 3-4 Mal machen, bevor es einmal genau ist. Oder konzentriert und ruhig an. Ja, also ich kann nicht alles auf einmal machen, niemand kann das, Gott sicherlich. Aber wir sind beschränkt, ne? und sind halt auch angewiesen, die Dinge nacheinander zu tun. Ja? Und man kann ja auch nicht innerhalb einer Sekunde sein Mittagessen, sage ich jetzt mal so, einschlingen. Was passiert, eine Verdauungsstörung etc. pp. Also ich denke schon, dass das eine Grundhaltung ist im Geist, ne? Dass man eben sich konzentriert halten kann und dann eigentlich so dieser beschleunigten Welt weniger stark ausgesetzt ist. Ne? Also diese beschleunigte Welt, die wir so wahrnehmen, ist ja künstlich produziert durch wirtschaftliche Interessen.
Also zwei Punkte. Einmal diese Achtsamkeit, die du jetzt mal vorhebst, die dann in der Alltäglichkeit sozusagen auch so ein bisschen Stress reduzieren kann, auch Tempo herausbringen kann. Auf der anderen Seite aber die Entfremdung vom Leben selbst sozusagen wieder, ne, durch diese rasante Entwicklung. Also die Entfremdung vom Leben sozusagen.
Ja. Ne? Das wollte ich eigentlich auch sagen. Ja, also ich vertrag das auch gar nicht.
Also eine Sinnfrage.
Ja, genau.
Ich will jetzt mal an dieser Stelle eine kurze Zäsur machen, weil manche Leute vielleicht auch los müssen. Dann könnten wir jetzt mal auch zum dritten Abschnitt des Programms schreiten, dem Prasada. Und vielleicht in kleinen Gesprächen dann nochmal ein bisschen weiter darüber diskutieren, das finde ich sehr interessant. Ja, einen kleinen Batschern. Achso, noch einen kleinen Batschern vorher?
Einen kleinen Batschern, so 5 Minuten.
Fünf
so
Minuten?
Ja, nochmal zum Runterkommen.
Ja, zum Runterkommen. Sehr schön. Zum Chillen. Machen wir jetzt nochmal einen kleinen Batschern. Willst du etwas tun?
Ja. The Bhakti Club.
Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Infos über unsere Veranstaltung erhältst du auf unserer Website sebakticlub.de.